Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old, To Die Young.
Kultur unter und über der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag.
Hi. Guten Tag.
Ich singe heute, denn
wir sitzen hier am Tag des großen europäischen Friedensfestes, auch Grand Prix de la Eurovision genannt, mal irgendwann. Heutzutage heißt es ja irgendwie anders, ne?
European Eurovision. Song Contest.
Ja.
Eurovision Song, I don't know.
Aber wir sitzen auch ESC. In einem sehr unüblichen Ambiente. Normalerweise ist es hier ein karges Tonstudio. Heute ist es eine Puffkleiderkammer.
Abinente heißt das erstmal.
Ja.
Ja. Und so wir sind umgeben von schweren Pailletten, orgiastischen Stofforgien. Ja. Barbie.
Ja, ich bin am Ausmisten, beziehungsweise muss Platz schaffen für Neues, weil wir an dem Tag, wo die Folge ausgestrahlt wird, am Freitag, sind wir nämlich abends in Dessau.
Nicht dein Ernst.
Doch, im Kiez-Café. Um 18.30 Uhr geht's los, also 18.01 Uhr, 18.30 Uhr geht's los, zum allerersten Too Old, To Die Young Live-Podcast. Das heißt, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt und zufälligerweise in Ostdeutschland unterwegs seid, dann lohnt sich die Reise auf jeden Fall. Ihr könnt vorbeikommen, es kostet nichts. Ihr könnt euch da hinsetzen in den Hinterhof, wo wir auftreten. Ein sehr beschauliches, kleines Location-Ding. Thema ist alte Frauen. Natürlich. Alte Frauen in schlechten Filmen. Wir haben einen kleinen Videoscreen dabei. Wir werden kleine Ausschnitte zeigen. Und drei Filme köstlich auseinandernehmen. Und ja, es lohnt sich auf jeden
Eigentlich
Fall.
Eigentlich eher drei Frauen als drei Filme, aber egal. Nee,
bei mir sind es mehr als drei Frauen.
Stimmt.
Also,
stimmt.
Ja. Wir erklären nochmal das Prinzip alte Frauen in schlechten Filmen. Und warum das Spaß macht, wenn man das
warum
kann.
Warum das okay ist, genau.
Und welche Filme man unbedingt gesehen haben muss,
und warum
um als homosexuell bzw. queer gelten zu dürfen.
Ja.
So.
Unbedingt.
Genau. Ihr seht, es kann nur besser werden. Insofern, wir freuen uns riesig drauf. Seid ihr aufgeregt oder?
Bisschen.
Noch. Ja, nein, eigentlich nicht. Ich freue mich endlich mal vor Publikum den ganzen Unsinn zu erzählen, den ich sonst hier vom Mikro vor euch beiden erzähle. Und ja, wer weiß, vielleicht lasse ich mich auch hinreißen, eine meiner drei eingeprobten Nummern, die ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe.
Dessau zittert schon.
Dessau zittert mit Recht. Und Dessau kann sich ja auch noch auf den Tag danach
freuen.
Da ist ein großer CSD in Dessau.
Ja.
Da gibt es ja auch vielleicht die ein oder andere Überraschung.
Da tritt ein Superstar aus Berlin auf, habe ich gehört.
Ja, Jackie Winehouse. Wer noch? Überraschung.
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 Genau.
Die Winehouse ist ja eine gar nicht mal so untalentierte Moderatorin, finde ich immer. Considering who she has been taught by.
Wir werden sie.
Paul, das muss ich wieder alles rausschneiden.
Nein, das lassen wir alles drin, dass wir lieben sie. Wir lieben sie alle und wir werden uns alle wieder treffen und es wird ganz lustig. Und vielleicht kommt sie ja auch und hört uns jetzt am Freitagabend schon und hört uns zu.
Ja.
Dann hören wir ihr am nächsten Tag auch zu.
Genau, und wo wir gerade schon vom Samstag gesprochen haben, ich bin am Samstag nämlich schon wieder in Berlin. Am 21., das ist dann der 21.
Ja.
Genau, 21.05. Und zwar hat mich mein Freund und Podcast-Kollege Dominik Jalö eingeladen. Der macht einen Talk zum Thema Männlichkeit vom Goethe-Institut. Barbie goes Goethe-Institut jetzt, soweit ist es. Und ich bin als Gästin dazu geladen worden und das Ganze findet im Pfefferberg statt. Ich packe den Post, den Link dazu in die Shownotes. Wenn ihr in Berlin seid und Bock habt, das wird auf jeden Fall cool. Wir reden über Männlichkeit. Ich bin nicht der einzige Gast, nur noch zwei andere Leute da und es wird super.
Barbie ist toll, Dominik ist toll.
Das wird gut, ja.
Goethe ist toll.
Da haben wir Institute
sind geil.
So, aber jetzt geht es nochmal wieder um den Grand Prix. Ich sage weiterhin Grand Prix, darf ich das bitte sagen?
Natürlich.
Gut, Grand Prix ist so seit 1970 in meinem Kopf verankert.
Ja.
Aber was ich 1970 noch nicht als dreijähriger kleine Drag Queen im Kopf hatte, war, mit welchen männlichen Protagonisten der gestrigen Show, also alle, die auf der Bühne standen, sind jetzt mit im Spiel. Wollen wir mal Fuck, Marry, Kill spielen?
Okay.
Deswegen übrigens wieder Fuck, Marry, Kill auf ausdrücklichem Wunsch unseres Publikums, die uns
mehreren Personen,
die uns geschrieben haben und gesagt haben, Fuck, Marry, Kill kannte ich vorher nicht, ist so lustig, mache ich jetzt die ganze Zeit beim Autofahren. Jeder Tankstellenwächter wird jetzt ein kategorisiert. Also das ist schön. Wir finden super. Das auch toll.
Ja.
Also alle Männer, die gestern, oder Männer und Frauen, je nachdem, alle Personen, die auf der Bühne waren, sind jetzt mitgefragt.
Okay. So, wen möchtest du denn fragen?
Ich möchte Barbie fragen.
Gut. She's lost.
Okay, also. Mika muss dabei sein. Dann der Background-Tänzer von dem belgischen Fußballer mit dem Nasenring. Nicht?
Ach doch, der.
Das okay. war ja, mein ja, okay, okay. Highlight. Okay. Der ja, und
Fetischisierung ist ein Thema.
Hier. Ja, nee, ja. war toll. Mhm. Und der heulende, auf der Treppe liegende, zuckende
Aserbaidschaner.
Ja, genau.
Okay.
Yum.
Mika, Background-Tänzer, Aserbaidschaner. Also, ich würde den Aserbaidschaner bumsen wollen. Den fand ich irgendwie hot auf seine kleinwüchsige Art. Der hat mir gefallen mit seiner Virilität und so. Und er hat schön gesungen. Ich fand die Stimme ja, schön, tatsächlich. Sehr schön. Ja. Den, ich fand seinen Tänzer auf der anderen Seite, naja, hotter.
Der konnte sich gut umbiegen.
Ja. ja. Und Mika hat sehr schöne Klamotten getragen.
dieser Anzug ist schon dieser schön.
Sehr pinker Anzug war sehr, sehr schön. Die Moderation
rede über die Blumenwiese. Ich rede nicht über die Blumenwiese.
Fand ich auch schön. Ach, das, so der, das T-Shirt ja, das fand war ich schon
cute. Die Performance war ja auch cute, aber die Moderation war leider echt nix.
Oh.
Nee, doch, ach komm. Ach komm. Nee. Also, dass er der Ukraine das Mikro hingehalten hat, aber dann wieder zurückgezogen, dann wieder hingehalten.
Ja.
Und dann für den Rest seiner Abmoderation das Mikro.
So ohne das Wort zu, ich fand die gesamte Moderation komplett unterirdisch.
Nein, ja. also so schön ja. fand ich es nicht. Ich finde den sympathisch.
Also, Mika würde ich dann, naja, den müsste ich dann heiraten, weil, also, ne, sie kann nicht moderieren, aber moderatieren, wie man die sagt. Aber, ne, das Kind kann singen und das ist hübsch und ja, Geld hat es auch, insofern wird es geheiratet. Und der Background-Sänger war gar nicht mein Casting, also nee. Den würde ich dann über die Klinge hopsen lassen müssen. Ja, tut mir sehr leid.
Na sorry. Gut. Keine Konkurrenz für mich, wunderbar.
Pauline Frohmuth.
So bitte.
Ja, ich würde
bin dich sehr fragen, gespannt, ob du meinen Geschmack auch nur im Entferntesten triffst.
Das Schöne ist, ich habe sowohl den Aserbaidschaner als auch Mika in meiner Liste gehabt, die muss ich jetzt hier streichen.
Okay.
Den Sänger der Moldawier.
Oh Gott.
I know what you're talking
den
about.
Den Schlagzeuger von Maneskin.
Mhm.
Who I love.
Ja, ich auch.
Ethan heißt er, glaube ich. Bla, bla, bla. Und wen haben wir denn als Dritten noch? Ach so, den anderen kleinen Mann aus der Moderation, dessen Namen ich nicht weiß.
Ich würde einen vergnüglichen Rudelbums mit allen dreien veranstalten. Dabei würde der Moderator sterben.
Und der Moderator, da haben wir aber alle Penis geschrien, als er in seinem grünen
Ich habe Penis-Alarm geschrien und das muss doch irgendjemandem aufgefallen sein, wie auch bei sehr vielen Outfits der Moderatorin.
Darüber können wir gleich
reden. Der Moderator würde sterben. Den Schlagzeuger würde ich, glaube ich, heiraten.
Ja,
das ist, glaube ich, sehr viel versprechen. Sehr viel versprechen möchte man auch mehr als einmal.
Ja.
Und damit wird der Sänger aggressiv gebumst.
Welcher Sänger jetzt?
Aus Moldau.
Ach so, ja.
Ehrlich?
Gesicht ins Kissen.
Wow, das ist ja wirklich für alles
Schatzi, Gesicht ins Kissen ist ja auch nur, ist einmal, wow. ist am Abend vor der Hochzeit besoffen auf dem Junggesellenabschied. So, passt schon. So, Tatjana, gib mir mal die Liste. So, Tatjana, also ich sage mal Stefan aus Estland.
Hä?
Der Letzte. Der schönste Mann von Estland.
Ach, dieser Zahnfleisch. Zahnfleisch als so, Zahn, ja.
Rumänien.
Warte, der Spanier in dem Ganzkörper-Dessous.
In diesem unglücklichen roten Ganzkörper-Dessous. Ja. Und Malik.
Malik.
Harris, der deutsche Teilnehmer.
Oh. Da hast du ja einen wunden Punkt für mich entdeckt. Der hatte ja die. Ja, gut, wir reden ja nur über die Person. Also, Malik würde ich auf jeden Fall bumsen, trotz seines Vaters.
Der muss der ja Vater. Nicht dabei sein.
Nee, der muss nicht dabei sein.
Wer ist denn der Vater?
Ricky, dieser Talkshow-Null aus den. Ach. Dieser Ricky.
Ach.
Dieser Schreckliche, der 20 okay. Folgen mal eine Talkshow hatte. Also, der ist richtig hot, finde ich. Das ist so ein schlagsiger, kleiner, süßer. Dann würde ich töten, würde ich diesen wer war das? Stefan?
Stefan aus Estland.
Ja, den fand ich ganz schlimm. Und dann müsste ich ja scheinbar heiraten.
Die rumänische Teilnehmerin.
Ja, die Tucker aus Rumänien, die glaubt, dass sie ein spanischer Torero ist. Das war toll.
So, damit
das wird eine lustige Ehe, können wir mal unsere Kleider tauschen.
So, damit hätten wir
nicht dieselbe Größe.
Nee, das stimmt.
Wir sind
schon mittendrin.
Und jetzt mal eine ganz grundsätzliche Frage, weil diese Frage entstand gestern auf unserer Party und führte dann zu so einer kleinen Diskussion. Würde irgendjemand mit dem Teilnehmer aus UK schlafen? Also mit dem Zweitplatzierten?
Nein, beim besten Willen nein.
Also ich, nee, aber ich habe, habt ihr, nein, du bist ja nicht bei Instagram, Tatjana, was wir übrigens jetzt ändern, haben wir beschlossen heute.
Ja, definitiv.
Und
es wird Zeit.
Es wird wahrscheinlich auch auf Facebook kursiert sein. Es gab ein kleines Video, wo er ein Celine Dion-Song ansingt und Conchita dann die letzten drei Zeilen
ja,
übernimmt.
Ja, she gay. Können wir uns darauf mal einigen?
Oh
she gay.
Mein Gott, ich glaube, das hat dafür gesorgt, dass er auf dem zweiten Platz gelandet ist. Also er hätte auch den ersten damit kriegen können, aber da war ja dann die Ukraine. Das Ding ging ja sofort viral und alle waren verliebt in The Gayness of This.
Ja. The Gayness of Sam Ryder.
Toll.
The Gayness of Sam Ryder klingt auch wie ein schlechter B-Movie.
Das ist ein toller Filmtitel.
The Secret Life of Karen Walker.
Yeah, very nice. Aber ich möchte noch kurz betonen, dass mich ja leider keiner nach dem Maneskin-Sänger gefragt hat, den ich ja von allen am tollsten finde.
Der ist so hot.
Der ist ja so sexy.
Nachdem wir jetzt Bumstheitsfähigkeit oder wie auch immer man sagt. Nelly, können wir mal ein Wort haben? Können wir mal ein Rätselheft für Oma haben? Können wir jetzt, wer hätte denn eigentlich gewinnen sollen, wenn nicht Krieg wäre?
Spanien. Für mich Spanien. Ich fand Spanien mega geil. Also die hat mir alles gegeben, was ich brauche an so einer Show. Die war Beyoncé, die war J-Lo, die war super mega Latina-hot. Ich finde sie hat toll gesungen, vor allem wenn man sich überlegt, wie viel sie sich bewegt hat, wie viel Luft da die ganze Zeit in der Lunge rein und raus ging. Ich fand die irre geil.
Ich fand die auch toll, aber ich fand die Italiener deswegen, das Lied fand ich nicht so toll, aber der Text, ich habe das irgendwann mal auf YouTube, gibt es das mit englischen Untertiteln, ist ja so ein richtig schwules Liebeslied, so von wegen, wenn es Grindr nicht gäbe, dann wären wir zusammen, aber klappt halt nicht, weil wir immer verführt werden und die wahre Liebe kriegen wir irgendwie nicht.
Ja.
Das fand ich so von der Idee super, dass da zwei Männer sich so anschmachten.
Ja.
Ich fand den Song nicht gut, aber ich fand alles andere gut.
Hätte ich das gewusst, hätte ich das besser gefunden.
Ja,
so habe ich immer gedacht,
süß.
Ich weiß nicht,
Ja, genau.
Nein, ich finde, also zu
und Australien
und
natürlich.
Rein bewegungstechnisch, also für die Bewegung, hätten die Italiener gewinnen sollen, weil ich so ein schwules Paar auf der Bühne, das sich offen anschmachtet, mit einem 12-jährigen Altersunterschied, die beide auch noch richtig geil aussehen. Finde ich gut und diesen Glitzeranzug von dem Kleinen hätte ich auch einfach gerne in meiner Größe. Das ist sehr hübsch. So rein musikalisch und von der Performance, wo ich dachte, das ist die einzige, die bei The Voice USA nicht von der Bühne geflogen wäre, die einzige Performance für mich des gesamten Abends war Schweden. Ich dachte irgendwie so, alte
Patricia Kaas mit ein bisschen Rauch.
That's how you do that.
Patricia Kaas mit ein bisschen Rauch und so.
Eher die Händewascherin.
Die mochte ich, aber das war ja eher auch
eine Performance.
Aber das war politisch irgendwie, das fand ich auch vom Statement her cool. Wie fandet ihr denn Australien? Ich habe Australien sehr geliebt. Ich mochte die Dramatik, ich mochte den Pathos, ich mochte auch die Queerness.
Ich mag ihn, ich mag die Queerness. Ich fand die ganze Nummer extrem überproduziert und dachte irgendwie so, hört doch mal auf, seine fantastische Stimme unter diesem ganzen, ich mag das Bling, aber er hätte auch ich hätte diese sich bewegenden Treppen und dieses Usher-Gemälde, in dem er da rumspaziert ist, das hätte ich alles nicht gebraucht, sondern irgendwie, der Mann steht auf der Bühne und singt, hätte mir völlig geraten.
Na gut, das hat der Pole gemacht und dann ging es auch schief. Nicht der Pole, der Schweizer.
Ja, aber der Pole hat ja...
Der Schweizer.
Der Pole hat ja auch sehr schön gesungen.
Ja, aber das ist nicht vergleichbar.
Wie gesagt, die beste Stimme des Abends für mich war Aserbaidschan. Der konnte richtig singen.
Ja, der konnte gut singen. Aber nochmal ganz kurz zum Australier. Wenn du sagst, der hätte dann nur so stehen sollen. Ich fand gerade diese Xerxes-Inszenierung da mit den Fingernägeln an der einen Hand und so wie in diesem Film Der Perserkönig da in diesem fiesen, blutigen... Ja, genau. Ja. Hat mich daran erinnert. Aber ich fand doof, dass die gesagt haben, dass er Asperger hat, weil das hat damit gar nichts zu tun gehabt, finde ich. Und
ja,
das sind
das
so Mitleidspunkte, die man dann noch kriegt.
Das
fand ich doof, das war überflüssig.
Das war sein Marketing-Trick. Trick. Also ja, das doof. Ist ja, das hat sich ja seine, das hat sich ja seine PR-Abteilung ausgedacht. Und ich dachte die ganze Zeit, also ich kenne ja ein paar Leute, die intensiv Asperger haben. Es gibt auch Leute, die behaupten, ich wäre auf dem Spektrum. Ich
also ich bin auf jeden Fall auf dem Spektrum.
Ach, Leute, definitiv.
Und ich finde so, für Leute, die sagen wir mal, die Asperger als problematisch in ihrem Leben empfinden, war das jetzt nicht unbedingt die beste Werbung, fand ich.
Nein, das war auf jeden Fall Tokenism irgendwie, ne? Wir versuchen da noch Punkte abzugreifen. Ja. Aber weil du jetzt so genervt reagierst, es ist ja nicht, ne?
Nee, nicht genervt.
Ich sitze ja nicht hier und sage, ich bin Autistin oder ich bin Asperger, ich habe Asperger. Das ist es gar nicht, aber wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, ich habe ja auch schon Asperger-Leute interviewt oder Autisten interviewt für einen Podcast, das, wo es eben anfängt, das ist wie mit Gender, das, wo es anfängt, deswegen sagen die auch ein Spektrum, dass man da merkt, okay, da, es gibt Teile von mir, die haben damit was zu tun. Das ist es halt. Also ja, ich habe zum Beispiel, was Geräusche angeht, bin ich halt ultra überempfindlich. Und gerade wenn es so eine Überlagerung ist von 2, 3 Geräuschquellen übereinander, ist es viel zu viel für mich. Ich werde aggressiv, ich kann nicht und so. Also das sind so kleine Sachen. Ja. Ich sage nicht, dass ich...
Also jeder, der Asperger kannte und der mich länger kennt, sagt, es gibt da einen Zusammenhang, weil ich fange halt wirklich intensiv an zu leiden, wenn ich zu viel Input bekomme.
Das und, wird ja so lustig in Dessau. Nee, wenn ich da mit den 2 Aspergern sitze.
Leute, so um das mal konkret auf ein Szeneerlebnis. So, ich gehe zum CSD und bin nach der Parade leer.
Ja.
Ich bin überhaupt, so, das ist mir einfach so,
ja.
Das ist komplette Überforderung, es ist mir alles viel zu viel, es ist mir viel zu laut. Und diese Nummer in Nanette, wenn Frau Gatsby auf der Bühne steht und sagt, I hate the pride flag, it's a bit busy. I totally understand what she means.
Ja.
Egal.
Darum also nochmal bitte zur Sendung gestern.
Ja.
Wie fandet ihr denn überhaupt den ganzen Abend so als Grand Prix 2022?
Irrsinnig langweilig. Ich muss dazu sagen, ich war auf Jokos Geburtstagsfeier und bin dann nach Hause gefahren und habe erst in der letzten Hälfte der deutschen Performance eingeschaltet, also ab Nummer 13, habe dann alles durchgeschaut und da war halt sehr viel Ballade.
Ja, traurige
und
Jungs.
Alle meine Ballade, Notizen sind Ballade. Irgendwie cute but boring, cute but super boring, cute but deadly boring. So sind alle meine. Und dann so, das mag ich ein bisschen. Und dann war es wieder so, oh nee, Schnarch. Ich habe dann natürlich alles nochmal nachgeschaut, was ich verpasst hatte. Und da waren ja ein paar Knaller dabei. Also ne, wirklich auch so Spektakelnummern, die sie halt alle an den Anfang gepackt haben. Ich weiß nicht warum. Das
ausgelost.
Ja gut, Zufall. Aber das war halt schade dann, ne? Dass halt sehr viel Spektakel am Anfang war und dann ab der Mitte so lange Durststrecken, bis mal wieder was passierte. Ich fand es aber trotzdem langweilig. Also mir war wenig wirklich Herausstechendes dabei, wo ich dachte, okay, das sind jetzt Performances, auf die ich mich wirklich nochmal sehen will.
Also ich fand, Italien hat einen super Job gemacht. Ja, bis auf diese kleine doofe Drohne, die da durch die Bilder geflogen ist, die war lächerlich. Aber ansonsten in der Halle, die Show, das Spektakel, die Eröffnung, sensationell.
Also ich muss mal aus Sicht von jemandem, der auch länger Fernsehen gemacht hat.
Es
geht einfach aus, ich kann das nicht mehr aus reiner Zuschauersicht sehen. Sondern ich saß am Anfang der Veranstaltung da und habe gesagt, so, egal wer das programmiert hat, wir erschießen jetzt sofort 4 von diesen Kameramännern, damit das mal aufhört. Und ich brauche übrigens bei der Live-Übertragung einer Show, die sowieso schon die ganze Zeit mit so vielen Effekten überladen ist, nicht 4 Schnitte pro Sekunde.
Ich schon.
Mir war schwindelig so in der ersten halben Stunde. Ich dachte, könntet ihr jetzt bitte. Ja, natürlich. Ich saß da ja gestern wieder irgendwie in meinem.
Gleich die zweite Flasche holen.
Ich saß da ja gestern wieder in meinem kleinen Medienzuckel und dachte irgendwie, es schimpften aber auch alle. Ich fand die Abendregie zum Brechen.
Ja.
Ich fand die Einspieler in der zweiten Hälfte, also diese, wofür Italiener ja weltweit berühmt sind, ist ihre britische Ironiefähigkeit. Das heißt, diese ganzen an den Haaren herbeigezogenen, zusammengeklaubten, aus irgendwelchem Altmaterial zusammengestukten Witze, die hätte ich mir alle gespart. Hätte die Veranstaltung auch deutlich verkürzt. Und wer auch immer diese Moderationstexte geschrieben hat, gehört mit einem nassen Handtuch geschlagen, bis er blutet.
Ja, und wo wir bei den Moderatoren sind, also die italienische Dame, die da Laura Pausini.
Genau,
ist ja ein Star eben. Und ich habe die Vorentscheidung natürlich nicht geschaut, ich war unterwegs, aber mir wurden dann von mehreren ähnlich schwul veranlagten Menschen wie mir, wurden mir Screenshots geschickt des Abends und alle waren immer nur so, Barbie, warum sieht die so aus? Was ist da passiert?
Also
was ist mit den Haaren? Was ist mit diesem fliederfarbenen Lidschatten und Lippenstift zum lilanen Outfit und so? Also die haben zwei, dreimal richtig in die Kiste gegriffen bei der alten und halt in die falsche, also in die Klokiste. Und das fand ich komisch. Und ich fand die Klamotten, die sie angehabt hat am Abend geil. Das war alles Travestie, was sie anhatte so. Es war alles irgendwie Versace-ig irgendwas.
Na, das Türkise ging nicht.
Ich würde das tragen.
Ja, du würdest das tragen, aber du ja, bist auch. Schätze, du bist auch die Königin.
Die Sande der Travestie.
So die Königin des Entertainments.
Das habe ich bei Tatjana geklaut.
Und ich fand irgendwie, dieses Türkise sah halt aus, als da war wirklich der Outfit-Moment des Abends, wo ich dachte, das muss irgendjemandem aufgefallen sein.
Somebody hates her. Schlimm. Ich fand es aufregend, dass sie plötzlich weg war. Sie war ja dann irgendwie ab Showende
lange weg
bis und die dann, Punkte, ja. War sie ja einfach nicht da und dann kam sie wieder und hat sich auch entschuldigt und da merktest du erst, dass es nicht so geplant war, also das hätte man professioneller anders machen sollen.
Haben die ganz toll gemacht. Nein,
nee,
die
beiden Jungs haben es super aufgefallen. Ja, aber es hätte gar nicht gemerkt. Erwähnt werden dürfen.
Ja,
in dem Moment, wo sie es erwähnt haben, ist uns aufgefallen, ach so, die hätte hier sein müssen.
Die hat den Sprecher einfach irgendwas
war die Entscheidung. Ja, das fand ich so ein bisschen, wo ich dachte, naja, hat die sich jetzt eingepullert oder hatte die
Schwächeanfall,
Diva, Hissifett,
we don't know. War sehr menschlich, dass sie es gesagt hat.
Ja, hätte ich nicht gebraucht.
Ich hätte auch ich fand vom Professionalitätslevel, ich kann es ja verstehen, wenn man zu einem Land keine Telefonverbindung aufbauen kann.
Das war
aber
Putin.
Das war Putin.
Die haben, heute steht in der FAZ, dass also die ganze Sendung über waren Hackerangriffe aus Killnet Russland, die versucht haben, so viele Anfragen zu machen, dass das Telefonvoting kaputt geht. Und das hat 100% damit zu tun, dass man diesen netten Herrn Martin, der übrigens auch fuckable ist, obwohl er
absolut, das habe ich gestern gedacht.
Ja, gesagt, fand ich auch.
All these people, das ist der, mit dem ich gerne nach Hause gehen
der
möchte.
Der ist echt sympathisch,
sieht gut aus. Ja.
Und der kam dann öfter ins Bild. Ich meine, wir müssen auch nochmal über...
Wir haben einen Mann gefunden, auf den wir uns alle drei
einigen können. Ja, das stimmt.
Very aufregend.
Wir. Und wir haben noch nicht über die Juryentscheidungspräsentatorinnen und Präsentatoren geredet, weil da waren ja Klops dabei. Also am besten fand ich die alte...
Barbara Schöneberger's
Outfit. Nee,
nicht in der Entscheidung, sondern davor.
Aber bitte, ganz kurz, lass mich ausreden, ganz kurz. Da war so eine alte in Rot, das war so ein ehemaliger Grand Prix Star. Und die hat ja nicht lesen können. Die hat ihren Teleprompter nicht erkannt, weil die so kurzsichtig war. Und die hat sich so in die Kamera reingebohrt.
War das die Iren?
Weiß ich nicht mehr. Aber die war
die hatte so, eine kleine goldene Schnalle vorne am Kleid und dann hier auch wieder sowas Gewelltes über die Schulter. Und es sah halt wirklich aus, als wäre es so bei Ulla Popken die kleine Größen vom Wühltisch. Also schlimm.
Und die beugte sich so in die Kamera rein, weil sie versucht hat. Sie hat auch die Augen so zusammengekniffen. Man hat genau gemerkt,
ach so, das war die Nummer mit, das war die Nummer gleich springen in die Möpse aus dem Kleid.
Nein, das war eine alte Frau. Aber es war sehr lustig, fand ich.
Ja. Also ich weiß nicht, ob das irgendjemandem aufgefallen ist. Ich weise nochmal darauf hin, weil mir es aufgefallen ist. Einer,
der Fernsehen macht.
Ja, ist schon sehr lange.
Shut the fuck up. du hast selber viel länger Fernsehen gemacht als ich. Du bist schuld. Jedenfalls, die irische Teilnehmerin von vor 30 Jahren, die auch gewonnen hat, ist in demselben Kleid da gewesen, das sie seinerzeit anhatte.
Ja. Erinnert ihr euch an die Golden Girls-Folge, wo Blanche sich so freut, dass sie noch in ihr Hochzeitskleid passt von damals? Das
sah
rote.
Ein bisschen so aus.
Meint ihr diese schwarz gekleidete Italienerin, die da auf der Bühne
diese schlechte Summe hat?
Nein, nicht die. Das war bei der Punktevergabe aus Irland.
Ach so. Okay, es wird jetzt ein wenig konfus. Ich würde gerne eine Frage stellen, die auch heiß diskutiert worden ist gestern und sicherlich auch immer noch heiß diskutiert wird, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Wie vertretbar findet ihr es denn, dass es eindeutig politisch motivierte Votings gab, also dass die Ukraine gewonnen hat, nicht mit der besten Performance, nicht mit dem besten Song, sondern mit der Dramatik des Krieges im Hintergrund? Findet ihr das okay für einen Song Contest oder findet ihr, es sollte da um Talent gehen und um die tatsächliche Performance?
Es geht beim ESC schon seit gefühlten mindestens 30 Jahren nicht mehr um Talent oder Songwriting geht. Sondern darum, wie aufregend das ist, den spanischen Auftritt, den ihr alle so geil fandet, war mein Tiefpunkt des Abends, weil Madame konnte zwar tanzen und Madame konnte singen, aber der Song war sowas für einen Arsch, das ging überhaupt nicht. Finde ich das total vertretbar, um deine Frage zu beantworten. Ich fand die Performance auch nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, sondern ich fand das nicht
schlecht, aber
fand
es
das,
war
ich,
kein Gewinner für
ich mich. Ich fand das Lied ganz, ganz knuffig. Ich finde das total gut, dass Europa gestern nochmal auch auf so einem leichtgewichtigen Weg wie dem ESC gesagt hat, you know what, go fuck yourself with your war. Und Solidarität bewiesen hat und Einigkeit bewiesen hat. Das sah ja nach der Jurywertung überhaupt nicht so aus.
Ja.
Aber
die Zuschauer haben es gerissen, das fand ich
wie
auch.
Wie gesagt, gut. Die Jurys haben auch Spanien und Griechenland nach vorne gewählt, wo ich davor saß und dachte,
null Punkte gehabt, was ich wie ist das, Tatjana, was hast du dazu?
Ich fand es gut, weil dieses verbindende Element Musik vereint Europa ist jetzt halt Anfang an da. Und gestern wurde es mal nochmal richtig klar. Mhm. Und das fand ich schön. Das war ein gutes, verbindendes Element. Mhm. Und da gönne ich denen dann auch den Sieg, den sie meiner Meinung nach auch nicht verdient haben durch den Song, weil der Song war irgendwie ein bisschen irre. Aber alles gut. Ich finde richtig, dass die auch sagen durften, dass der Deutsche da Peace auf der Gitarre hatte. Mhm. Und so solche Statements sind ja sonst immer total verboten. Und gestern war es möglich. Das fand ich gut.
Sie haben es einfach gemacht.
Und außerdem, die Veranstaltung
gezeigt,
war ja lange politisiert, einfach dadurch, dass Russland ausgeschlossen worden ist. Das war ja keine musikalische Entscheidung. Sondern es war ja eine klare politische Entscheidung, zu sagen, Russland nimmt
Russland
nicht.
Hat sich doch nach 2014, also nach Conchitas Sieg, da auch selber rausgezogen, meine ich, oder nicht?
Nee, die wurden jetzt gesperrt wegen dem Krieg. Und Weißrussland wurde gesperrt für 3 Jahre, auch wegen der Wahl.
Aber sie hatten sich, glaube ich, nach 2014 selber rausgenommen und haben gesagt, da wollen wir nicht mehr, erstmal.
Kann auch sein, aber lass sie weg.
Aber das mag ich mich täuschen.
Wir werden ja sowieso, die Spannung ist ja, wo wird es nächstes Jahr stattfinden?
Das ist meins, wo ich so denke, also es ist ja auch immer ein Bonus für das Land,
hätte,
das gewinnt, lass mich kurz ausreden, dass es den Tourismus in das Land holen kann, dass es zeigt, guck mal, hier so leben wir, das ist unsere Kultur, so geht es uns und wir verdienen jetzt mit daran, dass wir den Eurovision gewonnen haben und das wird ja definitiv nicht stattfinden. Die Frage ist für mich, wie regeln sie das? Also es kann in der Ukraine nicht stattfinden, gar keine Frage. Frage ist,
in Kiew könnte es stattfinden.
Nee, da kann kein Tourismus
rein.
Wir sind im nächsten
Da darf keiner reinreisen.
Also hier ist das, was ich gestern gesagt habe, als diese Frage aufkam nach Ende der Veranstaltung.
Erzähl es nochmal.
Nee, ihr wart ja nicht da.
Ach so. Aber als Fernsehmacher geht das. Da kann man Dinge zweimal erzählen.
Schatzi, das ist ja keine ungewöhnliche Tatsache in dieser Sendung, sondern ich werde mich so über eure Schenkel lustig machen in euren Klamotten nächste Woche in der Saus. Wird so schön.
Da sitzen wir.
Das, was ich gesagt habe, was ich ganz schön finde, falls die Situation in der Ukraine nächstes Jahr noch so ist, dass das definitiv nicht stattfinden könnte, fände ich es ganz einfach, weil ich es gerecht fände, und reflektiert und weil Großbritannien gewonnen hätte, wenn es den Krieg nicht gegeben hätte.
Ja, absolut.
Wenn die Veranstaltung nächstes Jahr in London stattfinden würde und die Ukrainer und die Engländer sich eventuell nicht nur die Kosten teilen, sondern auch die Repräsentation. Ganz davon abgesehen, ihr Lieben, ich habe es natürlich auch gestern gefeiert, dass die Großbritannien 3 Jahre nach Brexit ein großes Fest für Europa geben müssen.
Ja.
Das freut mich wirklich sehr.
Aber du, das wird auch tatsächlich so sein, weil Großbritannien und Spanien haben gestern sofort angeboten, den ESC auszurichten nächstes Jahr und England wird es 100%ig machen. Bin ich auch sicher und das ist auch eine schöne Möglichkeit. Dumm wäre natürlich, wenn Russland inzwischen die Ukraine besiegt und der dann in Moskau stattfinden muss. Aber gut, das ist jetzt alles noch Schnee von übermorgen. Wir werden sehen.
So. Der ESC wird auch nicht in Moskau stattfinden.
Ja, wollen wir es hoffen.
Well, no.
Nein.
So, jetzt sind wir über den Abend, glaube ich, haben wir uns jetzt ausgeplaudert, oder?
Ja.
Gibt es noch Dinge, die wir unbedingt dazu hinzufügen müssen?
Ich fand die Eröffnungsshow so toll.
Wir müssen kurz über Barbaras Kleid reden.
Oh ja, Barbaras Kleid. Jetzt, bitte.
What the fuck happened?
Welcher Depp hat das Kleid entworfen?
Also ich weiß, wer sie angezogen hat, aber der hat das Kleid natürlich nicht entworfen. Das Kleid sieht ein bisschen aus wie aus Guido, verzeih mir, aus der Guido Maria Kretschmer Kollektion.
Hausfrauen C&A.
Ich habe vorhin gesagt, Wolfgang Job für Aldi.
Nee.
Also das war so schlimm.
Also wir reden von dem bei der nicht bei der
mit
Punktevergabe.
Der
das mit dieser, der Rüsche. Mit dieser Vianetta-Eiscreme ja. Bordüre über die Schulter. Ja.
Quergestreift. Girl. Also nein. Girl. Ja, das ging gar nicht.
Also, ne, wer sich aus dem Fenster lehnen will und Männern sagen soll, sie sollen sich nicht schminken, sollte vielleicht lernen, wie man sich richtig anzieht fürs Fernsehen.
Das ist schön.
Ja, war ja, über das Make-up. Also,
Barbara schminkt sich ja die Augen selber.
Da das ist schade. Dran,
ja, maybe she shouldn't.
Sehr, sehr dicke Kontaktlinsen trägt. Das ist ihr sehr unangenehm, weil das andere Leute machen. Sie hat aber seit 150 Jahren den gleichen Mann, der ihr die Haare macht, und das ist meistens ja auch sehr hübsch. Ja, ich finde, da wäre, das geht besser so, aber ich, naja.
Unter den Augen diese dicken schwarzen Balken, die Tränensäcke noch weiter
das
betonen,
will ich gar nicht schlecht. Bewerten. Ich finde einfach, das Kleid war, also ja.
Das Kleid das war unmöglich.
Muss doch jemandem aufgefallen
so,
sein.
Wir müssen jetzt
aber die Hermanns war auch angezogen wie der letzte Trottel. Also insofern, die konnten sich da alle die Hand geben.
Naja. Wir müssen jetzt, so schwer es ist, trotzdem noch eine Sache besprechen. Nämlich, also es scheint sich so eine Tradition ergeben zu haben. Deutschland letzter Platz. Und also es ist ja, wir so in unserer Runde wurde das gestern Abend mit so Sätzen gerechtfertigt wie, naja, hat immerhin 6 Punkte mehr als Grazia. Und so. Und,
ach, Grazia, das und, war auch schade.
Ja, mein Lieblingssatz zu dem Thema ist ja nach wie vor von dem Grazia-Abend. Grazia war eine Teilnehmerin für Leute, die das jetzt nicht
Run
wissen.
Run and Hide war das.
Run and Hide, die auch auf dem letzten Platz gelandet hat, vorher mit einer Girlgroup war. Ja. Und die Jan Feddersen seiner Zeit, die aus irgendwelchen Unverständnisgründen Leute in der ARD ins On geholt haben, sagte an dem Grazia-Abend den inzwischen klassischen Satz, Europa hat ihr Lied nicht verstanden.
Das ist so wie mit Tatjanas Travestie.
Also, ja. Genau.
Die Welt hat
so.
Es noch nicht verstanden.
Und offensichtlich,
nicht begriffen, worum
und
es
offensichtlich
geht.
Hat Europa gestern den deutschen Beitrag wieder nicht verstanden.
Ja gut,
zum
aber Leute.
Gefühlt 8. Mal in 10 Jahren.
Aber, es ist auch wirklich klar, diese Inszenierung in seinem kleinen Studentenzimmer mit einem Flocati-Teppich auf dem Boden, das in braunes Licht getunkt, dass das nicht ankommt, optisch schon mal, hätten sie A, wissen müssen.
Geschenkt.
B ist es so, dass diese Punktevergabe so kompliziert ist. Ich habe heute gelesen, dass die zum Beispiel, wenn Deutschland von 20 Ländern 11 Punkte gekriegt haben sollte, zählt 11 Punkte als 0.
Ja,
frag mich nicht, warum.
Weil nur
es
die
ist
ersten
so.
10 Punkte kriegen.
Ja, und dann ist 11 Punkte von jedem Land, wird auf 0 gerechnet.
Gut,
also es kann sein, dass der eigentlich besser
Nein, es ist
weil
keine,
er hat es nicht verdient,
das,
auf den letzten Platz zu
nein,
kommen von
das
dem
glaube
Song
ich auch
her.
Nicht. Und das, ich glaube aber auch nicht, dass das mit 11 Punkten zu tun hat, dass wir von jedem
nein,
Mal 11
das
Punkte
glaube ich auch nicht.
Ich glaube tatsächlich, dass es mittlerweile, also A, es ist ein bisschen Tradition, B, ist die Frage, die man sich stellen muss, ist das auch ein politisches Abstrafen oder ein, wir mögen die Deutschen
nicht.
Einfach
glaub,
nicht abstrafen. Es gibt ja in der Eurovision-Community, gibt es ja die heißen Diskussionen über die 5 Großen und da gehören wir ja auch dazu. Also die
Geberländer.
Die
größten
Geberländer, die eben das Ding finanzieren. Und die sind ja nicht beliebt, ne? Weil da die Leute kommen automatisch.
Das,
was denn?
Das stimmt so einfach nicht. Weil
das
Lena
weiß man,
hat
wenn
ja
man lange Fernsehen
macht. I'm gonna beat both of you with
erzähl's
this story.
Einfach.
Not
beat
in nice
me in the
way.
Ass sometime. Wow.
Lena hat ja mein Argument, mein Gegenargument für all das ist, Lena hat auch gewonnen.
Ja.
Weil der Song geil war. Ja. Und weil die Performance gestimmt hat.
Ja, Performance
und,
ist der Key.
So, und,
aber fandet ihr wirklich, dass das gestern der schlechteste Song und die schlechteste Performance
nein,
war?
Nein, überhaupt nicht
darum,
der schlechteste Song, aber die schlechteste Performance
darum
bestimmt.
Darum geht es überhaupt
langweilig.
Nicht, sondern was die fünf Großen oder die fünf Geberländer, wie auch immer man sie bezeichnen will, immer so, auch diese Diskussion gibt es jetzt seit gefühlten 800 Jahren. Wenn du nicht im Halbfinale bist und die Leute nicht schon so und dadurch nicht schon eine gewisse Art Hype aufgebaut wird, dann musst du so eine Performance abliefern wie der Brite gestern. Sonst bist du im Arsch.
Aber ich fand die
so.
Performance ist auch nicht doll.
Ich fand das war
ein bisschen spannender als
Ricky
auf
jeden Fall. Ja. War ein bisschen spannender als Ricky Sonus geprahlt. Dieses Lied war zum Brechen. Und da gibt es überhaupt keine Entschuldigung.
Sein Lied?
Ich will das gar nicht.
Das fand ich gar nicht schlecht.
Ich fand es furchtbar.
No.
Und
ich frage mich halt nur, ob es neben, weil wir
gut.
sind uns ja einig, dass es eben
der
nicht
rappt
daran
wie
liegt,
Oli P.
dass es das Schlimmste überhaupt war. Da sind wir uns ja einig, dass es das nicht war.
Nein.
Also muss man sich fragen, woran hängt es dann?
Ja.
Was war denn das Schlimmste?
Für mich war es die Schweiz. Diese Heulboje
aus der Fußgängerzone. Ich fand Frankreich entsetzlich.
Ich fand Frankreich, das hatte ja so einen witchy Rave-Vibe, den ich irgendwie.
Ja, aber auch nicht richtig.
Naja, aber da fand ich Moldau viel schlimmer. Also Moldawien fand ich wirklich grauenhaft schlecht. Aber ich hatte andere, die ich.
Wie fandet ihr denn die Wölfe?
Welche Wölfe?
Die Wölfe waren ganz.
Norwegen.
Die Wölfe waren ganz. Ich fand die ganz.
Ich fand die lustig.
Ich fand die Idee ganz niedlich, aber die war auch nach 30 Sekunden durch.
Ja, stimmt. Ich fand so Litauen irgendwie, fand ich schön. Also es gab so ein paar Sachen, wo ich dachte, oh ja, cute. Aber
anyway. Worüber wir eigentlich sprechen, ist, was ist das mit, also es gibt ja massenweise talentierte Musiker und innen in Deutschland.
Das ist mir neu. Wir wollten eine kürzere Folge machen heute.
Gut, deswegen, okay. Jetzt geht's.
Beschließe ich gerade.
Zweiter Teil.
Dass wir jetzt zu dem Teil kommen, und zwar zu den Performances, zu den Eurovision Moments, Magic Moments, die wir erinnern. Jeder hat einen. Über die wir erzählen wollen, weil die uns verändert haben oder weil die für uns so wichtig waren, so wegbereitend waren für die Generation danach oder so, dass die erwähnenswert sind.
Leg los.
Soll ich gleich anfangen?
Ja.
Okay. Warte, ich muss noch mein Glas fertig eingießen. Ich habe nämlich hier drei Komponenten, die ich da reinschütten muss.
So, drei Komponentenkleber.
Ja, das ist ja alles eine kleine Concoction hier. Ich muss mal nicht lange raten, wen ich mir ausgesucht habe, weil ich sehr, sehr nah dran bin, weil es eine gute Freundin von mir ist und weil es tatsächlich auch irgendwie mit meinem Leben was zu tun hatte damals. Die Rede ist natürlich von Conchita. 2014 gewinnt den Grand Prix mit Rise Like a Phoenix. Ich will kurz vorher erzählen, also Conchita und ich kennen uns seit 2013. Ich habe am 28.07.2013, glaube ich, mein Russland-Video ins Netz gestellt, wo ich mir die Lippen zugenäht habe vor laufenden Kameras, um gegen Homophobie und Transphobie in Russland zu protestieren. Und das ging ja kurz danach viral. Und unter den Hunderten und Tausenden von Kommentaren und Zuschriften, die ich bekommen habe, war dann eine kleine von einem Tom Neuwirth aus Österreich, den ich schon kannte aus einer Show, die er damals gemacht hat, in der afrikanischen Steppe. Die war so ein bisschen schlimm.
Bitte den Mantel des Vergessens zu wehren.
Aber ich finde, sie hat sich da gut geschlagen und ich mochte sie in der Sendung. Und auf jeden Fall hat die mich angeschrieben und hat irgendwie sehr rührend gesagt, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich mache dieses Video an und bin sprachlos und kann dann irgendwie gar nichts mehr sagen. Aber ich ziehe so tief den Hut vor dir und dem, was du da tust. Und ich habe dann zurückgeschrieben, Gottes Willen, ich ziehe den Hut vor dem, vor allem, was du tust, und ich liebe das, was du machst, und ich kenne dich schon eine Weile und so. Und so kamen wir ins Gespräch und sind dann erstmal quasi Brieffreundinnen geworden und haben uns dann kurz, ich glaube, erst nach dem ESC das erste Mal in Person getroffen, in Wien, weil ich da für ein Liveball oder so war. Und ja, haben uns verliebt und sind seitdem sehr, sehr gute Freundinnen. Und ich habe das natürlich mitverfolgt und mitgefiebert von Anfang an, dass sie da irgendwie teilnimmt beim Eurovision. Und sie ist ja schon 2013, ich meine das Jahr davor, oder 2012, für den Eurovision angetreten mit That's What I Am.
2012.
Das war ja so eine bisschen poppigere Nummer mit so falsettigen Königin der Nacht Koloraturen oben raus, aber irgendwie so eine schwule Hymne auch. Ich bin halt so, ich bleib auch so und ich werde mich nicht verdrehen für euch. Very cute, hat damit einen zweiten Platz gemacht. Und dann hat der ORF damals, Kathi Zechner oder so heißt sie, die Chefin vom ORF damals, hat das beschlossen, mehr oder weniger, nachdem Conchita drei Songs in einer kleinen Runde präsentiert hat, als Bewerbung für den ESC, also Österreich dann beim ESC zu vertreten, hat sie mit den, wie heißen die, Sofapiloten, Couch Potatoes, ich habe sie irgendwo aufgeschrieben, Echo-Piloten. Die hatten auch That's What I Am produziert und mit denen hat sie dann quasi drei Songs vorher aufgenommen, fertig produziert und hat so ein kleines Showcase gemacht für den ORF, hat das live performt, um zu zeigen, guck mal, so ernst ist es mir, ich will das wirklich machen, ich will wirklich möchte Österreich wieder vertreten für den Eurovision, und hat dann das Go bekommen vom ORF, das zu dürfen. Also der ORF hat sie da quasi eingesetzt. Sehr zum Missfallen der Österreicher damals noch. Also nicht alle, aber ein großer Teil. Aber es war
gut, die haben durchgegriffen.
Ja, ein großer Teil hat sich da erstmal sehr dran gestört. So, warum der Mann mit dem Bart? Und wir finden das alle furchtbar peinlich. Und ich erinnere mich auch, dass das auch in schwulen Kontexten damals noch super heiß diskutiert wurde. Ja. Ne, die Leute fanden das scheiße, die fanden das eklig. Also man kann ja eine Drag Queen sein, aber dann doch nicht mit Bart. Das macht man nicht, man verkreuzt das nicht. ja, macht man nicht, böse. Für Conchita hatte das einfach den Grund, dass sie damals, als sie Conchita quasi erfunden hat, als sie angefangen hat, so zu performen, hat sie eine Burlesque-Moderation für so eine Revue angeboten bekommen, die wöchentlich war. Sie hatte einfach keinen Bock, sich zu rasieren, weil sie ohne Bart findet, sie selber scheiße aussieht und halt wie ein ganz kleines Jüngelchen. Und hat den dann einfach dran gelassen, ne? Hat sich drüber geschminkt und das schlug dann ein und die Leute fanden das gut und hat sie es einfach beibehalten. Und sie hat die Zusage bekommen und dann hatten sie eigentlich noch einen Monat Zeit, um den Song auszusuchen und zu finalisieren und dann war Einsendeschluss für den ESC. Und in dem Moment, wo das bekannt wurde, dass sie vom ORF ausgesucht worden ist, dass sie Österreich vertritt, trudelten die Songs ein ohne Ende. Und sie hatte das beschlossen, sie macht das mit den Echo-Piloten, alles klar. Aber aus Respekt vor den Künstlern hat sie sich einfach jeden Song noch angehört, in dem vollen Bewusstsein, sie wird es ablehnen. Und hat, also ne, das waren hunderte von Liedern und sie hat gehört und immer gesagt, ja nee, sorry, wird nichts. Und war, das Management hatte ihr die letzten 3 Songs geschickt, die es noch gab, die kam noch kurz vorher rein. Sie ist in die U-Bahn gestiegen, hat die runtergeladen, ist in die U-Bahn gestiegen, auf dem Weg zu den Echo-Piloten ins Studio, weil sie da irgendwas proben wollte. Und der erste Song war Rise Like a Phoenix. Übrigens geschrieben von Adi Zukowski, dem Sohn von Rolf Zukowski, von unserer Vogelhochzeit, Rolf. Die hat schon wieder diesen Gesichtsausdruck.
erzähl weiter.
Nein.
Lass dich nicht abhalten.
Nein.
Ich habe halt Resting Bitch Face, ich kann nichts daran ändern.
Resting, I don't care what you say, this is boring.
ich höre dir gespannt zu.
Alles gut. Das ist gerade spannend.
Und steigt also in die U-Bahn mit diesem Lied auf den Ohren und während sie in der U-Bahn fährt, wird ihr klar, alles klar, das ist der Song.
Ja.
Und da gibt es keinen dran vorbei. Sie ist ja seit Kindesbeinen riesengroßer Shirley Bassey-Fan und dieser Song hat sehr viel Shirley Bassey für Bond. Das ist Bonds Song im Aufbau und der dramatische Oktavenwechsel am Ende und so. Es ist alles super, super, super. Alles, was Conchita liebt und was auch zum Eurovision passt. Und ne, Lyrics waren auch klar. Ja, und dann kommt sie bei den Echo-Piloten im Studio an und sagt, Jungs,
schade.
Tut mir leid, aber das wird nichts mit uns. Und ich muss jetzt leider, das ist der Song, den ich mache. Und dann haben die innerhalb von einem Monat halt das ganze Ding aus dem Boden gestampft.
Toll.
Also die haben mit dem ungarischen Symphonieorchester den Orchesterteil aufgenommen. Sie sagt, sie hat sich vorbereitet wie auf Drag Race. Also sie hat bei all ihren Designerfreunden, sie kommt ja aus einem Modekreis, sie war ja auf einer Modeschule in Wien, hat sie Designerfummel geliehen, alles waghalsig links und rechts und hat sich halt wirklich vorbereitet und hat, um wieder Sandy zu zitieren, wie eine bekloppte 2 Minuten gearbeitet. Die ist dann dahin gefahren und die war natürlich allein wegen des Namens und wegen des Gesichts, also dieser kleine, wunderschöne Körper in diesen wunderschönen Kleidern mit den tollen Haaren und dann halt diesem Bart, die haben sich alle um sie gerissen. Ne? Das war klar, das war aber auch die Zeit war ja auch reif für queer-freundliche Thematiken und so, das brannte ja überall auch eben mit Russland. Und sie sagt, die 2 Wochen, die sie dann da war, um sich darauf vorzubereiten, die hat halt, ne, die war auf keiner Party, die hat nichts gemacht, die ist morgens aufgestanden, hat den ganzen Tag geredet, die Leute standen Schlange, alle wollten Interviews mit ihr und wenn sie nicht gesprochen hat, hat sie gesungen, hat geprobt. In den 14 Tagen wird der Song pro Tag mindestens 2-mal geprobt, das heißt, du hast hier kommt der Wind, dann, da kommt das Licht von da, dann ist im Hintergrund flärt das Licht auf, dann muss ich in die Kamera gucken, all das hast du. Body Memory, der Körper weiß, dass du weißt, dass da gibt es überhaupt keine Unsicherheiten mehr. Also du bist wirklich dann so vorbereitet, wenn du die Zeit ernst nimmst und wirklich arbeitest, ist alles da.
Das wünsche ich mir auch mal für meine Nummern.
Ja auch.
Oh, look at you, you were funny on purpose. Ja, und so, und dann ist der Tag gekommen, ne? Sie sagt, sie hat relativ wenig Erinnerungen daran, sie geht auf die Bühne und fängt halt an zu singen. Sie weiß, sie hat alles getan, was sie tun kann. Jetzt geht es nur noch darum, das Ding einmal abzuliefern, ein letztes Mal abzuliefern und dann ist gut. Und sie sagt, sie hat kaum noch Erinnerung daran, aber was sie erinnert ist, dass es halt war, sie hat gesagt, war wie in meiner Fantasie als Kind. Sie hat sich als Kind das immer vorgestellt, sie trägt auf ein wunderschönes Kleid, steht auf einer Bühne, besingt ihr schweres, gebeuteltes Herz und die Leute jubeln ihr zu dafür. Und das war das, was sie ihr ganzes Leben irgendwie visualisiert hat, ne? Diesen Moment, dass sie da oben steht und beklatscht wird dafür. Und sie sagt, es war das Ende einer langen Reise und dann nach dem Gewinn natürlich auch das Ende eines großen Traums.
Ja.
Also sie hat es dann gewonnen, das war alles super, sie ist auf die Bühne, sie hat, sie muss dann ihren Abschlusssatz da sagen und habe sie gefragt, wie sie auf dieses Unstoppable gekommen ist, weil sie hat ja gesagt, we are unstoppable. Und dann sagt sie, du, ich war den Abend vorher in meinem Hotel, ich habe geduscht und dann habe ich vor dem Spiegel gestanden, der war ganz beschlagen, dann habe ich so einmal drüber gewischt und habe meine Augen gesehen. Und dann hat sie ihre Siegesrede quasi geprobt und sich in diesen Moment so reingefühlt und hat dann gesagt, es hat sich erinnert, es gab einen Moment, wo Jennifer Lawrence Adele angekündigt hat bei irgendeinem Event und hat sie gesagt, The Unstoppable Adele. Und dann hat sie gesagt, das ist mein Wort.
Toll.
Das werde ich sagen. Und dann hat sie das eben geprobt, steht da oben, gewinnt das Ding, sagt We are unstoppable. Und danach ist dann halt erstmal, ne, wenn du den Traum erfüllt hast, wenn dein größtes Lebensziel erreicht ist mit 12
plus.
What are you gonna do? So, und dann hat sie erstmal sich voll in diese Rolle gestürzt. Also sie war dann ja quasi First Lady of Austria. Sie hat dann im EU-Parlament gesprochen. Sie war mit Ban Ki-moon unterwegs.
Sie saß bei Graham Norton auf der Couch.
All of those things. Und hat sich da aber auch so rein, die ist ja so, liebe ich an ihr. Sie ist so jemand, der so in so dramatischen Fantasien lebt, die sie sich selber züchtet auch, um die Dramatik liefern zu können.
Kennen wir ein bisschen.
Ja, voll. Ja. Wie in Das Kuckucksei, wenn Arnold sagt, ich habe ihn benutzt, um mir die dramatische Aura zu verleihen, die ich an anderen so bewundere. That's what she did also. Und hat sich halt voll reingestürzt. Sie ist dann nicht mal mehr zu Rehearsals, also nicht mal mehr zu Proben, ist sie out of drag gegangen. Sie war immer Perfection. Sie war immer, die Perücke lag immer, die Nägel waren immer gemacht. Sie war immer Vorzeigefrau, Statusfrau. Und ist da drin so aufgegangen, man durfte sie kaum noch, wenn sie zum Flughafen ist, sagt, sie hat sich verhüllt, dass keiner sie irgendwie nicht als Conchita sieht und so. Und das war dann irgendwann schwierig, weil ne, dieses immer perfekt sein müssen und immer Conchita sein müssen, hat sie halt total korsettiert. Sie konnte nicht mehr experimentieren, sie konnte nicht mehr wild sein, sie konnte überhaupt, also es gab keinen Raum mehr zum Scheitern, das war nur noch irgendwie Perfektion, hundertprozentig und alles andere muss irgendwie, darf nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Und dann hat sie sich ja nach dieser schlimmen Trennung von diesem Typen, der sie dann auch erpresst hat wegen ihres HIV-Status, da hat sie sich ja dann so total befreit. Da hat sie dann gesagt, alles klar, das ist mein Christina Aguilera-Moment. So ja,
Britney stripped. Spears eher.
Naja, genau. Hat sie den Kopf rasiert, hat gesagt, alles klar, ich bin jetzt frei, ich bin übrigens auch HIV-positiv und der Typ kann mich am Arsch lecken, ich mache jetzt Elektro, ich heiße Tom oder Wurst.
Ja.
Und hat sich einmal komplett freigetanzt, da ist das Pendel so extrem in die andere Richtung ausgeschlagen und jetzt habe ich das Gefühl, es kommt wieder in der Mitte an. So, sie ist jetzt, sie mag auch Drag wieder, sie hat eine Zeit lang auch überhaupt kein Drag mehr gemacht, sondern war irgendwie nur noch so
weich. Kurze Haare.
Genau, und jetzt ist es wieder in der Mitte, sie macht wieder ein bisschen dies, sie macht ein bisschen das, sie fühlt sich, glaube ich, sehr frei. Ich habe gestern mit ihr gesprochen, sie hat diesen tollen neuen Song, I Don't Have Like a Really Good Time, den ich sehr liebe, ich weiß nicht, ob ihr ihn schon gehört habt. Video ist mega, es ist so, ja, also was es für mich in meiner Welt war, so das Gefühl, wenn ich mich so erinnere, wenn ich auf Chillouts früher war, ne, alle die Drogen in der Welt genommen und alles gefeiert, was es zu feiern gab und irgendwann sitze ich da und merke so, macht mir eigentlich alles gar keinen Spaß, was ich hier mache. Will ich da raus. Und so kam es mir ein bisschen vor, I don't know. Da ist sie jetzt. Ne? Sie ist jetzt irgendwie aus diesem allen freigebrochen. Sie macht die Musik, die sie machen will. Sie ist nicht mehr in irgendwelchen Corsagen drin. Sie ist nicht mehr in irgendwelchen Dingen gefangen, die ihr vorgeben, wer sie zu sein hat und was sie zu sein hat. Sie hat sich da selber, sie hat sich durch diesen Gewinn auch so eine Reise angetreten. Jetzt ist sie irgendwie frei. Und ich liebe das.
Ich finde, dass das, so wie du es erzählt hast, ist es super, mal so ein Insiderbericht. Ich kann das jetzt viel besser verstehen. Ich dachte immer, ja, schade, dass sie dieses Marlene Dietrich-Gen nicht hat, mit preußischer Disziplin durchzustarten und eine Riesenkarriere zu machen, weil die Riesenkarriere ist es nicht geworden, hätte es werden können, denke ich, aber irgendwie ist es nicht geworden. Aber ich kann super nachvollziehen, so wie du es erzählt hast, warum es ihr wichtiger war, alles hinzuschmeißen und nochmal das Gegenteil zu machen und jetzt in der Mitte angekommen zu sein. Das ist für mich total schlüssig. Und das ist natürlich für sie als Mensch viel gesünder und viel schöner. Ja. Und jetzt mag ich sie noch lieber als vorher.
Also ich habe mich aus Sicht eines Zuschauers total darüber gefreut, dass sie sich dafür entschieden hat, keine Marke zu werden. Mhm. Also sie hätte ja jetzt die nächsten 20 Jahre auf dieser Nummer reiten können.
Das hätte ich gemacht.
Und einfach sagen können, so, ich lasse mir jetzt von Gucci, Dolce, wem auch immer, die perfekten Roben schneidern, nehme jedes Jahr ein neues Balladenalbum auf und irgendwie trete mit großen Sinfonieorchestern auf oder irgendwie sowas. Ich habe mich total darüber gefreut, dass Tom sich dafür entschieden hat, dass er Künstler ist. Mhm. Und nicht, also Conchita ist ja der seit zumindest in den letzten 20 Jahren der ESC-Gewinn, der weltweit am meisten Aufmerksamkeit erregt hat. Die Frau ist auch in Australien ein Markenname. Die Frau
Cher hat über sie getweetet.
Die Frau ist in den, Cher hat über sie getweetet, das heißt, die Frau ist auch in den USA ein Markenname. Ja. Und das dann zu nehmen und zu sagen, that was nice, aber ich will jetzt gerne was anderes machen, das muss man erstmal bringen.
Absolut,
voll. Und ich freue mich da, ich bin nicht bei allem was jetzt musikalisch kommt, hundertprozentig begeistert, obwohl ich den neuen Song wirklich sehr gut finde. Ja. Und finde, sie hat das, was sie mit ihrer Stimme musikalisch bringen könnte, noch nicht so richtig gefunden, hundertprozentig. Sondern sie macht halt jetzt sehr, teilweise sehr interessante und teilweise sehr aufregende Mucke. Aber das ist noch nicht hundertprozentig das, wo das, glaube ich, mal verschmelzen wird. Aber ich finde es auch ganz schön, dass sie nicht Adele ist.
Ja.
So, und weil man kann sich natürlich, sondern dass sie weiter versucht und weiter rumexperimentiert und weiter spielt, das finde ich total toll. Über ihre Moderationstätigkeit, ich habe mich total gefreut, dass sie das macht. Und zwar hauptsächlich, weil ich dachte, mach mal, Schätzchen, kriegst du Geld für, finde ich gut. Fand das Format insgesamt zum Brechen.
Welches jetzt?
Das Heidi-Format, das ich jetzt hier nicht namen
kann. Queen of Drags.
Und dachte irgendwie so, ich habe mich nicht darüber gewundert, dass es davon keine zweite Staffel gab. Finde das gut und finde das auch gut, dass sie ihre Moderationstätigkeit jetzt dahin ausgeweitet hat, dass sie dann eventuell halt 10 Galas im Jahr macht.
Naja,
und ansonsten also gibt musikalisch.
Das müssen wir nicht beurteilen. Sie ist frei.
Es kommen auch Fernsehsachen noch, die anders gelagert sind, die gut sind. Das finde ich alles super. Was mir aber, weshalb ich das Event ja jetzt, also den Moment auch ausgewählt habe, es geht ja nicht nur darum, dass ich irgendwie, ne, dass ich ein bisschen aus der Schule plaudern kann, weil wir halt gut befreundet sind, sondern eben auch der Impact, den das hat. Und das musste ich ja auch, als sie bei mir im Podcast war, nochmal sagen, weil sie auch dazu neigt, das so ein bisschen runterzuspielen. Also ja, und da, wenn ich es mir jetzt angucke, dann denke ich auch, mein Gott, hast du dich ernst genommen und so. Und ich halt auch sagen muss, Mäuschen, das ist, also ich habe damals heulend auf der Couch gesessen, ja, hysterisch weinend, obwohl ich ne da schon irgendwie Mitte 30 war, Ende 30 und mit, I don't know, ich kann nicht rechnen, aber ne, ich habe wahnsinnig geweint, habe mich wahnsinnig mit meinem Mann damals gestritten, weil der das irgendwie alles total wieder überspannt fand und was ist denn jetzt hier und da singt die halt. Und
es war ein revolutionärer Moment.
Voll, absolut. So als queerer Mensch diese Art von Representation zu sehen und die Liebe, die ihr entgegengeschleudert wurde für das, was sie da verkörpert hat, war für mich heilsam tatsächlich.
Ja.
Und auch das muss gesagt werden, sie hat damals auf einer riesengroßen Bühne so vielen, um mit Paul zu sprechen, Queerlingen, die vielleicht noch nicht geoutet sind, die vielleicht noch nicht die Kraft haben, das Selbstbewusstsein haben, selbstbewusst geoutet durchs Leben zu gehen mit ihrer Identität. Denen hat sie gezeigt, guck mal, du kannst auch das Absurdeste sein, was es gibt auf der Welt. Nämlich die Frau mit Bart, die irgendwo nicht einzuordnen ist. Wir wissen es alle nicht. Die Welt zerbricht sich den Kopf. Ich weiß genau Bescheid, I'm fine with me. Aber die Welt weiß es nicht und hält mich für absurd. Und trotzdem, guck mal, wie ich hier mit Liebe überschüttet werde. Ja, und ich werde hier gefeiert dafür, was ich bin. Und nicht nur für den Song, sondern auch dafür, was ich repräsentiere.
Ja,
und das war, glaube ich, auf so einer riesengroßen Ebene heilsam für die gestrauchelte Queerlingsgesellschaft da draußen, dass ich, man kann das nicht oversellen. Man kann
es
nicht
übergehen. Ich glaube auch, man kann es gar nicht zu groß aufhängen, was da passiert ist. Und aus rein historischer Sicht, was mich total angefasst hat damals, war, dass ich als kleines Wesen solche Dinge wahrgenommen habe, wenn sich Leute fragen, Conchita hat ja Drag mit Bart nicht erfunden, sondern da kann man sich ja einfach die Kokettes angucken. Genau. Das war 30 Jahre vorher und das war super underground anti-Mainstream-Gender-Fuck. Und dass das auf der großen Bühne angekommen war und auf einer der größten Bühnen weltweit und dann oben auf dem Treppchen gelandet ist. Ich habe damals auch geweint, weil ich das Gefühl hatte, die Welt dreht sich eben doch in die richtige Richtung.
Ja.
Es mag nicht immer wahrnehmbar sein und es mag nicht immer so aussehen, aber es ist eben doch so.
Wir haben es ja auch gestern gesehen bei der gestrigen Ausgabe. So queer war es ja wirklich noch nie. Also gestern war ja unfassbar, wie queer diese ganze Nummer war. Und der Australier jetzt als Spitze, das sind alles Folgen davon und das ist super. Das finde ich auch sehr, sehr gelungen und sehr schön.
All hail Conchita.
So, jetzt Paul.
Ich bin viel kürzer als Barbie. Und
das tut uns nicht weh.
Genau.
Also nicht wegen dir, aber wegen der Zeit.
Ja, wegen mir auch. Ich, wer mich viel reden hören will, kann auch andere Folgen hören.
Dafür hole ich denn ein bisschen auf.
Genau, du kannst ein bisschen aufholen. Wir beschäftigen uns beide mit deutschen Teilnehmerinnen Und mein ganz persönlicher Grand Prix-Moment, wo ich ihn für mich als queeres Kind komplett entdeckt habe und auch weil ich das Lied nach wie vor relativ großartig finde, ist Mary Rose mit Aufrecht gehen.
Ja.
I love that song.
Das ist wirklich ein schönes Ding.
Und ganz davon abgesehen, das, was mich da, also das war 1984 und da war es noch der Grand Prix mehr oder weniger, also da war es hauptsächlich Westeuropa, das war ja lange vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, was an dieser Veranstaltung teilgenommen hat. Frau Rose ist meiner Meinung nach, ich würde mich da auch streiten, eine der unterschätztesten Stimmen in Deutschland. Mhm. Die Frau kann singen, dass einem die Fußnägel abfallen. Und die Frau kann auch alles machen, was sie will. Die Frau, auch wenn es ihr größter Flop war, die Frau hat unter der Regie von Till Brönner vor, ich glaube, 8 Jahren ein Jazz-Album und Bossa-Nova-Album aufgenommen. Besser kann man das nicht machen. Super. Und das wollte zwar niemand hören, aber ich saß trotzdem davor und dachte, you go girl, you do your thing. Und irgendwie, ich glaube, Frau Roos ist ja jetzt auch offiziell in Rente, so ein bisschen.
Halb, ja. Sie kommt jetzt gerade wieder auf die Bühnen der Welt mit noch mehr Erdbeeren, noch mehr Koks oder wie das Programm heißt. Aber,
Und sie das, aber auch das macht sie ja erst seit relativ kurzer Zeit. Also sie hat ja früher nicht live gearbeitet, sondern immer nur im Studio. Und das, was ich an Mary so liebe, ist, dass die Frau und irgendwie zu Conchita noch so viel, es hat niemand, glaube ich, irgendwo so hart gearbeitet wie Conchita im ersten Jahr nach diesem Sieg. Die Frau war überall, die Frau hat 180 Stunden die Woche gearbeitet hat das richtig gemacht. Und Mary Rose ist eine harte Arbeiterin.
Ja.
Die ist norddeutsch, die ist irgendwie, die verdient ihr Geld, wo sie ihr Geld verdienen kann. Die hat den furchtbarsten Ehemann der Welt gehabt.
Ja, das stimmt leider. Also das war, aber das weiß sie inzwischen ja selber.
Dafür hat sie eines der nettesten Kinder der Welt großgezogen.
Ja, süß.
Ist ein, ich glaube, wenn die in Amerika wäre, hätte die seit 20 Jahren einen festen Gig in einem Mittelklasse-Hotel in Las Vegas und wäre ein mittelprächtiger Name. Die Frau, das ist einfach, ich finde, Deutschland hat wenig wirklich talentierte Sängerinnen. Mary Rose ist eine davon.
Ja, in so einer Klasse wie Katharina Valente.
Und ich liebe Frau Rose und Aufrecht gehen war der Moment, wo ich als 10-Jähriger vor dem so als 10-Jähriges, auch in Preußen groß gewordenes Kind, vor dem Fernseher saß und dachte, da singt es jemand, man macht einfach nur das Rückgrat gerade und dann geht das schon mit dem Leben. Wenn es mir richtig scheiße geht und ich irgendwie ein bisschen was getrunken habe, dann mache ich auch nach wie vor in meiner Wohnung Aufrecht gehen an und stelle mich auf den Balkon und bin Mary Rose.
Ja, deswegen lieben wir dich.
Sehr preußisch.
Deswegen lieben wir dich, Paul.
Ja, und Tatjana hat, glaube ich, etwas
Ähnliches. Ich muss erstmal, ja, meins schließt nahtlos im Prinzip an, aber ich kann nochmal berichten, dass ich bei Mary Rose mal in, wo wohnt die denn, Norderstedt, auf der Clubcouch saß. Die wohnt ja in so einem ganz normalen, kleinen Einfamilienhäuschen.
Genau, in einem Haus, vor dem du stehst und denkst, hier wohnt ein Popstar, excuse me.
Nein, null. Die ist auch null Popstar. Die ist Hausfrau und hat ihre beim Friseur um die Ecke da ihre blonden Blocksträhnen Frisur und ist total, hat noch so die Blumenerde an den Fingernägeln, die ist total am Boden und nett und normal und stellt sich auf die Bühne und singt da sich den Arsch ab. Also die hat eine super Stimme und ich kann alles nur total bekräftigen, was du gerade gesagt hast. Das ist ein ganz großer Song. Aber da steht sie nicht alleine. Also Deutschland hatte in der Grand Prix-Geschichte wirklich so in den 70er Jahren ja wirklich viele, viele Frauen geschickt, die alle relativ gut abschnitten und die alle, wir haben alle die Lieder noch heute im Kopf. Ja. Also es ist 40 Jahre her und wir mussten nur die Vornamen nennen.
Irene Shear.
Steve, Katja, Mary, Gitte, Joy, Irene, Lena, Nicole.
Ja.
Und da ist Vicky noch nicht mal mit bei, weil die für Deutschland nicht angetreten ist. Also ganz tolle, ganz tolle Songs.
Die ist für Luxemburg angetreten, richtig?
Ja, die ist für Luxemburg angetreten. Und diese Riege dieser deutschen Schlagerdamen, die in Deutschland eben wegen dieser Unterscheidung in O und E leider in Schlager abgerutscht sind. Die haben es nicht verdient. Also ich glaube, Mary Rose hat sogar im Olympia in Paris Riesenerfolge gefeiert als erste Deutsche, dass die da aufgetreten ist und so weiter. Also das ist schon richtig groß. Und ich weiß noch, wie Vicky mal erzählt hat, dass nach ihrem Sieg, ich glaube 72 mit Après Toi, da hat der Manager Marty Ehrlichmann von Barbara Streisand sie wollte sie annehmen als Künstlerin. Und da hatte sie die Verträge unterschrieben und ist zum Flughafen gefahren und ist dann in Fuhlsbüttel nicht eingestiegen, weil sie Angst vor diesem großen Schritt hatte. Mhm. Das ist denn so dieses deutsche Miefig-Piefige, was uns denn doch zurückhält. Ja. Die hätte nämlich sonst eine zweite Barbara werden können. Aber gut, sie ist sehr erfolgreich geworden, immerhin. Muss ich nicht traurig sein, aber diese deutschen Namen, wo man so lächelt, ne, so, ach, Schlager, da sind gigantische Stimmen dabei, wirklich gigantische, und die Songs kann man immer noch gut hören. Und ich rede jetzt über eine von denen, die ich eben aufgezählt habe, aber also ich rede über natürlich die ganz große, über die ganz große Tragödin des Grand Prix, Erna Rath. Die Erna, die hat es schwer gehabt im Leben. Die Erna, die hat es echt schwer gehabt.
Ja, weil Erna, wenn man deutsche Kartoffel im Wörterbuch nachschlägt, ist da ein Bild von Erna Rath.
Die Erna hat es nicht einfach gehabt. Die ist ja auch schon seit 5 Jahren tot, die Erna. Deswegen kann man drüber reden. Aber die Erna, bevor sie dann sich endlich mal einen fröhlichen Namen geholt hat, aber das hat auch gedauert, war sie ja die Erna. Und sie war auch immer die Erna, egal wie sie sich nannte. Sie nannte sich dann irgendwann mal Joy Fleming. Und ihr kennt höchstwahrscheinlich Joy Flemings Song, mit dem sie unsterblich wurde für uns alle Queerlinge. Ein Lied kann eine Brücke sein, deswegen habe ich es auch gewählt, weil das für mich immer noch perfekt in 5 Wörtern den ganzen Geist des Grand Prix eigentlich zusammenfasst. Die Joy Fleming ist also 1975 angetreten mit Ein Lied kann eine Brücke sein und hat dieses Lied rausgehauen, wenn man es nur gehört hätte. Wenn es damals kein Fernsehen gegeben hätte, wäre sie auf Platz 1 gekommen. 100 Pro, weil dieser Song ist super. Mhm. Ihr kennt ihn alle. Es ist Repertoire aller älteren Drag Queens auf deutschsprachigen
Transvestiten.
Ja.
Damendarstellerin.
Aber leider gab es damals schon Fernsehen mit Bild. Und das war für die Erna
Fernsehen mit
leider
Bild.
Schwierig, weil die ist da halt auf diese Bühne gestampft in so einem, ich meine, wir haben eben gelacht über Barbara Schönbergers Kleid, aber was die Erna da anhatte, das war jetzt so wie Scarlett O'Hara sich im vom Winde verweht aus Vorhang ihr grünes Kleid klebte. So hat sich die Erna da in so ein Ding reingehauen und kam da mit ihren Stockwellen auf die Bühne gestampft und hat da ihr Lied rausgehauen. Und
die damals ist immerhin über eine Brücke gegangen.
Der Sexismus ja noch so groß, dass sie einfach in ihrer Wucht als Person sofort abgelehnt wurde. Also die hat einfach wirklich deswegen verloren, weil die Leute dachten, diese mannheimische, pfälzische Hausfrau, die soll mal Kartoffeln schälen, anstatt uns hier mit ihrem Anblick zu belästigen. Und das ist natürlich wahnsinnig bitter. Mhm. Und da hat die sich ja ihr Leben lang A, nicht von erholt und B, trotzdem von gezerrt. Also das muss ganz schwierig gewesen sein. Sie hat, dieses Lied war der Grundpfeiler einer soliden C-Karriere, möchte ich mal sagen. Die hat ihr eigenes Plattenlabel gegründet, die hat selber produziert und so weiter. Die hat ihren Manager geheiratet, dann hat sie später noch einen anderen geheiratet aus der Branche und so. Hat 3 Kinder gemacht, lebt auf dem Bauernhof, alles so schick. Aber die ist ja nie sozusagen aus diesem Mannheimer Sumpf wieder rausgekommen, richtig. Und hätte aber auch eine Weltkarriere verdient gehabt mit diesem Volumen und dieser wahnsinnigen, tollen Jazzstimme. Was wenige wissen, dass sie 1969 zum Beispiel das Vorprogramm von dem einzigen Janis Joplin-Konzert in Deutschland war. Und Janis Joplin hat gesagt, also diese Stimme, wow, Girl, in Amerika, du würdest sonst was abräumen können. Und das stimmt auch. Sie hat es dann natürlich, weil sie eben auch so klein Management, ne, die war auch dickköpfig, ne, die war nicht eine einfache Person, die hat also immer das besser gewusst und war so eine Sture, so ein sturer Typ. Und hat dann viermal, glaube ich, noch beim Grand Prix versucht mitzumachen und ist viermal richtig gescheitert. Also alles schwierig. Ja, der ganze Anfang, wie es dazu kam, die hat natürlich Verkäuferin gelernt, also wie Bonnie Tyler, die Friseuse war, war das also auch so eine, hat gar nichts mit der Branche zu tun gehabt und wurde dann mit 16 in einer Bar, wo sie für irgendwelche GIs gesungen hat, entdeckt. Und dann kam irgendwann Michael Holm in ihr Leben und hat dieses Lied für sie geschrieben.
Mit dem habe ich noch nicht gearbeitet übrigens.
Ah ja, guck.
Ja,
der hat das geschrieben.
180 Jahre mittlerweile, ja. Aber irgendwie, ja,
geht. Ja, ja, der hat das Spaß. Geschrieben. Und ja, und dadurch hat sie dann für mich unvergessen diesen Song abgeliefert. Und das war mein, vor meiner Zeit, aber trotzdem mein ESC-Moment. Hm. Ja.
Gibt es denn andere ESC-Momente, außer die, von denen wir jetzt gesprochen haben, die für euch noch Honorable Mentions verdient haben? Also unbedingt. Dana International, ja, ganz
wollte ich gerade sagen. Das Kleid von Dana International
hat mich… Die Performance, einfach alles. Als erste Transfrau das Ding zu gewinnen.
Und auch traditionell dann, wir lassen uns, nachdem wir diesen riesigen Moment hatten, von wirklichen Stulle-Leuten managen und versenken das innerhalb von 5 Jahren wieder alles.
Ja,
also,
ja. Aber der Moment war toll.
Mein Ex-Freund aus Israel hat ja für sie getanzt eine Zeit lang, als sie noch in Israel in Clubs aufgetreten ist. Und der hat halt auch erzählt, also er hat, ne, die hat halt auch gearbeitet, was man so arbeitet als Transfrau, wenn man keine anderen Jobs kriegt, so. Und ne, er hat sich halt dann oft irgendwie morgens total durchgefeiert beim Bäcker, so mit Bartschatten getroffen und er so, ey, Girl, bist du auch noch wach? Und sie so, ich muss ihr Brötchen holen, so, ich muss runterkommen. Also ja, die hat ein hartes Leben gelebt, glaube ich, auch vor dem Grand Prix und wahrscheinlich auch danach wieder dann irgendwann. Ja. Aber das war ein Riesenmoment.
Ja, ne? das war
wirklich ein Riesenmoment. Als erste Transfrau das Ding zu gewinnen, war auch wieder mal ein, wie bei Conchita ähnlich, ein, ne, eine Riesenwelle von Representation, so wir sind hier, wir können geliebt werden, wir können erfolgreich sein. Mega. Für mich ist tatsächlich nochmal, weil du es gerade angesprochen hast, die tollen Damen aus den 70ern, Irene Shear, Feuer brennt nicht nur im Kamin, ist heute noch eine Nummer, die kannst du egal wo anmachen und ich wache auf und kann den Lip Sync.
Ja.
Und also aus dem Schlaf.
Ja.
Und das ist eine Hammernummer.
Ja.
Feuer, ich pack's in die Shownotes. Eine Hammernummer. Grand Prix 1978, mein Geburtsjahr, irre.
Und auch Katja Epstein.
Ja.
Alles, Wunder und Theater, die ist ja zweimal richtig weit oben gelandet.
Ja.
Also die haben alle richtig verdient tolle Lieder. Da Vicky Apritois, ich meine, Apritois, das kann man heute.
Celine?
Ja, aber, ich meine, was soll man sagen? Also Weltkarrieren sind da geboren worden. So groß ist das, 180 Millionen Zuschauer. Ja.
Um deine Frage zu beantworten, es gibt natürlich so ein paar Performances aus den letzten Jahren, die ich musikalisch und performancetechnisch und von den Künstlerinnen total aufregend und sehr fortschrittlich fand. Loreen ist eine davon.
Ja.
Das war ein großes.
Ist die mit Euphoria angetreten?
Genau.
Ja, die
mit Euphoria angetreten.
Immens gut.
Und das war ein großer Song, es war eine große Performance, es war ein weltweiter Hit.
Ja.
Well Done Girl.
Ja.
Eine der irgendwie in der Vorbereitung auf diese Folge wichtigen Personen in der Geschichte des Grand Prix, auch wenn die heute vielleicht keiner kennt, ist Millie Scott außerhalb von England, die erste schwarze Frau, die beim Grand Prix angetreten ist und das war 1964.
Wow.
Und ich weise nochmal darauf hin, der Grand Prix hatte bis heute, also in gepflegten 50 Jahren, nicht eine einzige
Person of Color.
Naja, Loreen ist Marokkanerin, da kann man sich dann unterhalten, so, aber es gab jedenfalls keine Black Representation als auf dem Gewinnertreppchen.
Wow.
Das finde ich ganz erstaunlich.
Yeah.
Und die Veranstaltung ist auch nach wie vor, auch wenn es in den letzten Jahren deutlich mehr Farbtupfer gab, ein großes Whiteness-Festival, was ich manchmal so ein bisschen schwierig finde. Weil ich immer denke, Europa sieht nicht nur so aus.
Nein, natürlich nicht.
Sondern,
aber es ist auch nicht nur Blackness, ne? Ich meine, da fehlt ganz viel anderes. Ja, gerade wenn wir Europa angucken, also Deutschland angucken, man würde denken, da sind viel mehr Menschen mit arabischem Hintergrund, ne? Da sind viel mehr so, also Diversität heißt ja nicht nur weiß und schwarz, sondern ne? Da ist ja noch viel mehr.
Wir hatten ja einen POC-Teilnehmer dieses Jahr, auch wenn er auf dem letzten Platz gelandet ist, das ist egal. Das hatte aber, glaube ich, mit seiner Hautfarbe wirklich in dem Fall überhaupt nichts zu tun.
Nee. Imani, kennt ihr Imani? Where are you now?
Ja, super.
Das UK, ich weiß nicht, irgendwann in den 90ern, das war mega.
Aber Leute, wir müssen nicht vergessen, bei 180 Millionen Zuschauern, die da anrufen, ist die Mehrheitsgesellschaft. Und ich glaube, daran liegt es dann auch. Weil die Spanierin ist auch deswegen so weit vorne gelandet, weil sie super sexy war und weil sie ihren Arschbacken echt in die Kamera gehalten hat, wie es nur ging. Die hat da rumgetwirkt.
Das muss ich aber auch, aber das, und ich habe auch glaube, das Twerking gelesen, die hat ja nicht getwerkt.
Nein, aber du weißt, was ich meine.
Ich habe aber auch gelesen, die Performance handelt von Twerking und Twerking ist Female Empowerment und bla bla bla. Das hatte ich alles vorher gelesen, bevor ich die Performance überhaupt gesehen habe. Dann habe ich die Performance gesehen und habe gedacht, okay, ihr schreibt alle voneinander ab. Ich habe keine Ahnung, worüber ihr schreibt.
Twerking also war das nicht, aber du weißt, was ich meine. Sie hat ihren Arsch gezeigt. Shit. Und ja, sie hat natürlich die Mehrheitsgesellschaft, die heterosexuell ist, damit angesprochen. Mit der
also
Optik.
Also die Schwulen auch. Also Girl.
Ja, aber
man muss sich ja mal...
Deswegen ist es doch so, dass zum Beispiel noch keine Person of Color gewonnen hat, weil die Mehrheitsgesellschaft, die da anruft, das sind halt die europäisch weißen Brötchen.
Dir ist schon klar, dass du gerade sagst, dass die Mehrheitsgesellschaft in Europa halt rassistisch ist.
Aber hundertprozentig sage ich das.
Ja.
Bin ich auch von überzeugt.
Ja.
Das würde wiederum bedeuten, dass wenn Whitney Houston beim Grand Prix oder beim ESC angetreten wäre, dass die nicht gewonnen hätte. Und
die
ich wage,
ja, wäre
das
dann
zu bezweifeln.
So etabliert gewesen.
Ja. Kommt drauf an. In Amerika ist anders als hier.
So, wir müssen eine letzte Sache noch besprechen.
Ja, bitte.
Nämlich
dein Beitrag zum Eurovision.
Nein, ganz sicher nicht.
Ich habe im Fernsehen gearbeitet.
Du kannst mich mal am Arsch lecken.
Auch das
Punkt.
Wird nicht passieren.
Nein, das wird definitiv nicht passieren.
Vielleicht nächste Woche in Dessau. Wir wissen es noch nicht.
Genau, live on stage. Mach dich mal frei. Mir ist langweilig. Zieh mal die Hose aus.
Liebchen, mach dich mal frei.
So,
ich
wollte noch darüber reden, nachdem Australien und Israel ja nun am European und an der European Version teilnehmen, wir müssen kurz über den American Song Contest reden.
Oh, can we talk about Courtney?
Ja, wir können über Courtney reden, natürlich. Aber es gibt ja jetzt eine amerikanische Variante dieser Veranstaltung.
Yes.
Bei der die Bundesstaaten der USA gegeneinander antreten.
Super, 50 mitteilen.
Ich habe ja einen Teil dieser Veranstaltung gesehen. Und das war nicht so schön.
Ach, die gab's schon?
Ja, die gab's schon.
Oh.
Moderiert von Kelly
Clarkson?
Wie heißt der? Busta Rhymes? Nee, der andere. Egal.
Der andere Schwarze?
Nein, irgendein Rapper aus den 90er Jahren. Snoop Dogg.
Ja, genau. Der Süße, so, der macht alles für Geld. Der ist so schmerzfrei.
Nach dem Mariah Christmas Special.
Ach, unfassbar.
Naja, Snoop Dogg ist halt seit 40 Jahren gekifft. Stone. Der ist halt von morgens bis abends drauf.
Und die Pornos halt, verkaufen sich auch nicht mehr.
So,
stimmt, der hatte eine Pornofirma. Ach,
furchtbarer Typ.
Naja, jedenfalls, das lief nicht so wirklich, weil sie das Prinzip Camp nicht verstanden haben.
Ja, also das glaube ich.
Sie wollten halt daraus einen ernsthaften Musikwettbewerb machen. And that's not what that is. Nee.
Right. It's not the voice of the United States.
Ja, das können die nicht. Nein, das Schöne ist ja auch beim Grand Prix, dass der ungewollt zu so einer Camp-Geschichte geworden ist. Und das können sie gar nicht mehr verhindern. Das hat sich jetzt selbstständig gemacht. Und deswegen hasst Putin es und wir lieben es. So ist es doch. Fertig.
Ja, ich meine, ne, wir haben schon, wer das noch nicht kapiert hat, kann gerne nochmal unsere Camp-Folge hören. Camp entsteht ja eigentlich unfreiwillig meistens.
Genau.
Und das ist halt das Schöne am Eurovision, dass es halt ein Camp-Fest ist, ein Festival von ungewollten Peinlichkeiten, wo man zwischendrin denkt, meine Fresse. Ja. Die hatten kurz hier einen Einspieler, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wo sie so die Styling Lowlights der letzten 10 Jahre oder so gezeigt haben. Und das ist halt wirklich, also für mich als Hair-Make-Up-Artist, du sitzt davor und denkst dir, den Paul Schulz hat, das muss doch jemandem aufgefallen sein, das kann doch nicht sein. Und die sind halt echt so auf die Bühne.
So geil.
Und ich weiß noch, dass der Typ, ich will seinen Namen nicht sagen, weil ich ihn hasse, der damals die No Angels zum Eurovision die Kostüme gemacht hat, das war halt auch, also ne, bessere Aerobic-Wear, so mit ein paar Steinen drauf.
Ja,
ich habe dann irgendwann, er wollte mir dann ein Kleid machen, dann hat er gesagt, Barbie, ich mache dir ein tolles Kleid. Aus den Reststoffen von dem Eurovision-Zeug hatte mir was zusammengenäht. Es hat, ich glaube, 2 Monate gedauert, bis ich endlich was bekommen habe und es sah halt scheiße aus und es war auch viel zu klein. Und dann hat er bei mir gesagt, ja, es ist, ich glaube, es passt nicht ganz. Und hat zu einer Freundin von mir dann, als ich nicht dabei war, gesagt, Barbie zu fett. Das ist heute noch ein geflügeltes Wort bei uns.
Barbie zu fett.
Ja, und da war ich noch nicht dick. Aber
oh,
ja.
Oh Oh Mann. Okay, wir freuen uns alle auf nächstes Jahr. Wir sind gespannt, wo es stattfindet.
Genau. Unsere
Prognose ist London.
Wir sind sehr gespannt, wer, um für uns zu verlieren, nach London fliegt.
Ja, wenn die ARD
da Na, vielleicht haben sie es jetzt mal endlich kapiert, dass da in Deutschland was geändert werden muss, weil das 20. Jahr Tradition ist ja dann irgendwann auch, okay, ich übertreibe.
Irgendwann ist es doof.
Anyway, ihr könnt uns heute Abend sehen in Dessau. Yay. Wenn ihr Bock habt, da hinzukommen, wenn ihr Bock habt, ein bisschen zu lachen, wir werden uns sehr
mit
bemühen,
mit heute Abend meinen wir den 20.05.,
genau.
Falls es jemand am 21. hört, 2022. Pech gehabt, Bitch.
Genau, wenn ihr es am 21. hört, könnt ihr mich immer noch beim Panel Talk in Pfefferberg sehen für das Goethe-Institut und Tatjana auf der großen Bühne in Dessau.
Auf der ganz großen Bühne.
Auf der Hauptbühne.
Auf der Hauptbühne.
So,
Tatjana ist aus Versehen gebucht worden, wie immer. Ja. Sie denken höchstwahrscheinlich, du kommst.
Es gibt E-Mails. Indizien,
dass das so ist.
Tatjana Berlin mit Ein ich Lied kann eine Krücke sein.
Ich werde mich anstrengen in deine Fußstapfen, weil ich habe dir auch dein Lied geklaut. Eins deiner
genau.
Lieder ist meins.
Ja, meine Paradenummer hat sich Tatjana Berlin geklaut und wird sie.
Weil du weg bist. Du hast gesagt, du bist weg und habe gesagt.
Aber du, Comedy liegt dir. Ich glaube, du wirst. Es werden viele Leute lachen. Das
Nein,
auch
der Hintergrund.
Freiwillig oder unfreiwillig.
Muss dieses Lied sein, weil die haben ja ihren ersten CSD in Dessau.
Seit 22 Jahren.
Oder so. Und da ist ja Publikum bei, die vielleicht noch nie bei einem CSD waren. Und ich finde.
Und die auch nicht wissen, was sie erwartet, wenn der Name auf dem Plakat
steht. Ruhe. Einmal das. Aber dann gibt es so bestimmte Lieder. Es gibt auch so Schlüssellieder, die müssen auf einem CSD gehört werden.
Aber
und
Survive
da gehört das
dazu.
Ja, genau, das gehört dazu.
Ja.
So. Ja, außerdem
wenn ihr sehen wollt, wie das richtig aussieht, packe ich den Link
halt
zu einer meiner Performances in die
Shownotes. Außerdem, I Will Survive passt auch schon deswegen, weil ich jeder mal eine Tatjana-Performance überlebt haben muss.
Das absolut, sogar zwei.
Oh, we are so mean. Okay,
so schön,
ihr Lieben, alles andere wisst ihr schon, ne? Ihr könnt uns eine Sternebewertung geben bei Spotify und bei Apple Podcast. Kommentare sind gerne gesehen. Empfiehlt uns all euren Freunden.
Schreibt uns.
Teilt uns auf Social Media. Bitte. Davon leben wir. Schreibt uns Kommentare, Lob, Nacktbilder.
Ich muss es nochmal sagen, so nett wie die eine Hausfrau, die Hetero-Hausfrau, die immer uns
wir
hört.
Nicht,
und
ob sie Hausfrau ist.
Doch, und wo der Ehemann immer sagt, was lachst du denn so irre? Ach, hörst du schon wieder deine Schwuchteln?
Du hörst schon wieder deine Schwuchteln.
Ja, genau. Wir haben dich lieb, wir haben uns sehr über deine Mail gefreut.
Iris, liebste Iris, wir haben uns sehr über deine sehr lange, wunderbare Mail
über alle anderen auch, aber die waren am längsten.
Nein, und die war toll. Die war wirklich toll. Also ja, vielen Dank für eure Fanpost. Wir erwähnen das hier nicht oft genug, aber wir kriegen wunderschöne Fanpost von euch und die, ich teile das, kommt bei mir an, ich teile das immer in der Gruppe und wir sind dann immer sehr berührt und wir schreiben nicht zurück, weil das zu viel ist, aber we love you und Iris, wir lieben dich ganz besonders und lach weiter
Schöne
über die
Grüße
Schwuchteln und diskutier mit uns, obwohl keiner da ist, der dir zuhört und dein Mann muss einfach drüber hinwegkommen, dass das
und
so
lach
ist.
Lach weiter über Paul.
Genau. Hi.
Ja, du solltest wissen, dass alle drei von uns auch ab und zu mit Ohrhörern in die Welt gehen und mit Leuten reden, die nicht anwesend sind.
Ja, das stimmt. So,
ich singe Duette mit Leuten, die es nicht mehr gibt.
Paul steht auf dem Balkon und singt Mary Rose.
So,
ja.
Evita Perón.
Aufrecht.
So,
in diesem Sinne.
Die E-Mails schickt ihr an tooltotheyoungpodcast@gmail.com. Das Wort Tu ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin.
Tschüss.
Wir haben euch lieb.
Wir haben euch lieb. Auf Wiedergehört, die Süßen.
Tschüssi. Tschüss. Bye.